vor ungefähr, glaube ich, einer Woche gab es nochmal in Amerika ein Gewalttat auf einem Schwarzen mit Familienname Blake, vergesse seinen Vorname. Und zwar so in Kenosha, Wisconsin, so ungefähr eine Stunde von da, wo meine Frau aufgewachsen ist. Es gab Videos, die dann Teilen von Videos, die bearbeitet und weiter geschickt wurden und die verbreitet wurden. Und es gab aus dem Grund mehr Gewalt, die verursacht wurde. Wurde mindestens 50 Gebäude, auch ja, Geschäfte, glaube auch Häuser verbrannt. Ein Autohändler, 150 Autos wurden alle verbrannt. Und wir sprechen nicht von einer Großstadt. Eine Stadt wie vielleicht wie Fürth. Fürth und der Größe. Und ein ganz ruhigen, ja, nicht ein Stadt, nicht ein Metropol. Hat meine Frau wirklich bewegt, weil sie dort oft gewesen ist. Sie war auch vor ein paar Monaten, letztes Mal, wenn sie da war, weil sie auch da dort in Kenosha und auch weil wir Freunde dort haben, Daniel und Emily. Er ist Politiker da in dem, ja, in dem Stadt, ein Stadtrat. Seine Frau hat eine kleine Firma, so als Musikschule. Und wenn man die Bilder sieht, von Kenosha, das ist nicht ein großer Staat. Autohändler, voll verbrannt. Das ist ein Gefängnisgebäude, in das Büro für ein Gefängnis, voll verbrannt. Und der Pfeil zeichnet genau, genau wie vom Bild das Haus von, oder ich glaube das Geschäft, Firma von unserer Freunde liegt. Nicht einige Metern von diesem Gewalt. Sie leben jeden Tag in Angst, haben Kinder auch zu Hause und haben viel Not. Nun, solche Not haben wir momentan nicht. Aber wie wäre das, wenn solche Gewalt in Eschenau ausbrechen würde? Oder in Kalkreuth? Oder Heroldsberg? Oder Neunkirchen? Wir denken, es ist weit weg. Aber wir leben in einer verfallenen Welt, wo es viel Not gibt. In solche Versuchungen kommen auch auf Geschwister zu, treue Geschwister, die dem Herrn dienen. Das ist das Geschäft von unseren Freunden, ihre Musikschule. Ganz deutsch, da auch Kindermusik, ne? Nicht schlecht. Und alles mit Holzbretter geschützt für den Demos, die auf einmal ausbrechen. Ist die Frage als Christen, wie gehen wir damit um? Manchmal sind solche Versuchungen schwer genug, aber vielleicht schwerer sind Versuchungen, die in der Länge ziehen, die über Monate ziehen, tröpfchenweise, einen Tag nach dem nächsten. Vielleicht war die ersten Wochen von der Lockdown schwer, aber jetzt sind wir, ja, haben 6 Monate erlebt und kommen, ja, gibt keine große Hoffnung, dass sie weiter aufgehoben werden. Es tut mir so leid, macht mir so traurig, wenn ich meine Geschwister zusammen singen und ihre Masken tragen muss. Es macht mir so traurig, wenn ich das beobachte. Und das Schwerste ist, wir wissen nicht, wann es aufhört. Wie gehen wir damit um? Diese Geschwister, zu denen Petrus geschrieben hatte, in der ersten Brief von Petrus, nennt er die Zerstreuung. Sie waren in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, da in Kleinasien, da oben, was jetzt meistens Türkei ist, zu finden ist. Und er schreibt ihnen einen Brief in ihrer Not, in ihrer Versuchung, um denen zu wissen, wie sie damit umgehen. Weil die Tatsache ist, wenn man solche Not hat, kann man nicht die einfach wegmachen, wegtun, sondern ist die Frage, wie gehen wir in unserem Herzen damit um? Die gute Nachricht ist in dieser verfallenen Welt, Gott hat uns nichts verwaist hinterlassen. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen für das Leben und für Gottseligkeit. Und er hat uns sein Wort gegeben, vor allem, damit wir nicht ratlos sind, sondern dass wir in seinem Weg gehen und dass wir ihm verherrlichen in der Versuchung, nicht trotz der Versuchung, nicht wenn eine Versuchung vorbei ist, sondern in der Versuchung ihm groß machen und verherrlichen, ihm dienen, seinen Willen erfüllen für unser Leben. Diese Geschwister sind genannt die Zerstreuung. Das heißt, sie sind nicht ein, die sind Fremdlinge in dieser Welt. Sie sind anders. Und sie haben sich vielleicht manchmal als, sich gefühlt als, alleingelassen, weil sie anders sind. Ich habe gestern mit einer Schwester von unserer Gemeinde geredet und ihr gesagt, es ist einfach so, dass sie wirklich nur Gemeinschaft hat, haben kann, spürt mit denen, die Jesus kennen. Anderen Geschwister. Und auch wenn das vielleicht traurig klingt, ist das richtig. Sie sucht die Gemeinschaft mit anderen, die Jesus auch kennen. Wir sind schon Fremdliche. Wir haben gern natürlich unsere Freunde, die Jesus nicht kennen, aber die Gemeinschaft, was wir gemeinsam haben, Jesus, das fehlt. Und in dieser Versuchung waren sie. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ab Vers 3 spricht erstens Petrus darüber, was wir für eine Hoffnung haben. Und er sagte uns, lebe hoffnungsvoll. Wir haben hier vier Aufforderungen für uns heute. Wir werden die ganze Kapitel betrachten. Deswegen hat er das gelesen, Heinz. Und die erste, im Vers 3 bis 12 ist, lebe hoffnungsvoll. Mitten in der Not, mitten in der Ungewissheit, was morgen kommt, wenn die Maßnahmen wieder erhöht werden, wenn die Maskenpflicht geschärft wird, wenn du selber krank wirst und Corona bekommst. Hoffe nicht, aber wenn sowas passiert. Lebe hoffnungsvoll. Und das ist keine hohle Worte, sondern Gott sagt es dir. Du hast eine Hoffnung. Und zwar erstens eine lebendige Hoffnung. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Es ist eine Hoffnung, die nicht nur, ich hoffe, dass es besser sein wird. Ich hoffe darauf, dass diese Maßnahmen aufgehoben werden. Sondern die Hoffnung ist lebendig. Und zwar, weil wir einen lebendigen Herrn haben, der an unserer Stelle gestorben ist und an unserer Stelle auferstanden ist. Und der jetzt regiert vom Himmel. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Jesus lebt und diese Hoffnung bleibt fest, egal was die Umstände sind. So lebe hoffnungsvoll. Du hast eine sichere Hoffnung, betonte er in dieser ersten Verse. Diese lebendige Hoffnung ist sicher. Es ist ein unvergänglichen, unbefleckt, unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist. Für euch. Habt ihr bemerkt, die Sachen, in die wir unsere Hoffnung reinstecken auf dieser Erde, uns immer enttäuschen? Wir haben ein für uns ziemlich neues Auto bekommen. Und wir freuen uns darauf. Wir freuen uns immer noch darauf, darin zu fahren. Aber wisst ihr was? Es gibt langsam schon Dellen. Es fällt langsam auseinander. Ich habe ein ziemlich neues Handy jetzt, aber wisst ihr was? Ja, es wird nicht lang und es wird schon der alte Variante, das nicht mehr gut funktioniert. Die Haare, die wir pflegen, wird irgendwann nicht so schön sein. Wird ausfallen für alle uns Männer. Manche vielleicht schon passiert. Ja. Hab dich nicht gemeint, Heinz, aber musste zufällig in deine Richtung schauen. Aber wir haben einen unvergänglichen Erbteil im Himmel. Unvergänglich, das heißt, keiner kann es wegnehmen. Es ist sicher. Und Gott, der Gott des Universums, der die Sterne platziert hat, hat seinen Stempel drauf gewährleistet. Es ist sicher. Und selbst wenn die 50 Häuser in deiner Siedlung brennen, du hast eine sichere Hoffnung. Und der Teufel weiß, dass er das Ding wegnehmen kann. Aber weißt du das? Und lebst du so? Lebe hoffnungsvoll. Wir wissen das theoretisch, dass es so ist, aber leben wir so? Oder klammern wir an die Sachen dieser Welt? Klammern wir an was wir hier sehen können? Nun, wir wissen, das stimmt, aber wenn man mitten in der Not ist, wenn unser Freund Emily da sitzt in ihrem Haus zu Hause mit ihren zwei adoptierten Kindern und ich weiß, ob ihr Mann als Politiker, der natürlich eine Zielscheibe auf ihn hat, nicht weiß, wie das weiterläuft jeden Tag, ist so eine hoffnungsvoll, kommt es ein bisschen hohl vor, ein bisschen schön zwar, aber Petrus lässt uns nicht da allein da, sondern er spricht jetzt davon, von mancherlei Versuchungen. So sagt er in Vers 6, darin jubelt ihr, die ihr jetzt, ihr jubelt auf diese Zukunft, freuen uns auf diese Zukunft, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Mancherlei Versuchungen. Petrus hat eine gute Perspektive und er denkt an diese Hoffnung, die wir haben, die sichere Hoffnung, der ewig ist, unverwelklicht und unvergänglich. Und er sagt, hey, im Vergleich, okay, diese Versuchungen, die sind groß, sie betrüben uns. Okay? Manchmal werden geistliche Menschen auch betrübt in ihrer Versuchung. Okay? Das müssen wir uns nicht schämen, wenn es so ist. Manchmal sind wir betrübt. Okay? Passiert mir. Du sagst, oh nein, Daniel, du brauchst Seelsorge. Du bist betrübt manchmal. Ja, es wird bei jedem so sein. Versuchungen sind manchmal heftig. Aber nicht hoffnungslos in diesen mancherlei Versuchungen. Aber es ist im Vergleich eine kurze Zeit, eine kleine Zeit im Vergleich zu im Kontrast zu der Ewigkeit. In dieser kleinen Zeit ist diese Versuchung. Und das Gute ist, die Versuchung erfüllt einen liebevollen Zweck. Weiß nicht, ob hier. Nee, es kommt nichts. Erfüllt einen liebensvollen Zweck. Diese Versuchung ist nicht nur da und wir kommen durch und es wird besser, sondern selbst in der Versuchung, Gott hat einen liebevollen Zweck dafür. Und zwar ist es die Bewährung unseres Glaubens. Oder des Glaubens, damit die Bewährung oder des Glaubens, diese mancherlei Versuchungen, betrübt uns, damit die Bewährung oder des Glaubens viel kostbarer befunden wird als das vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zur Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesus Christus. Diese Versuchungen, in denen wir stehen, sind Gott aus Liebe gegeben, damit unser Glauben gestärkt wird, wachsen wird. Damit wir mehr an dieser Hoffnung klammern und weniger an andere Sachen, auch gute Sachen, aber nicht an der Hoffnung klammern. Dieser Druck ist von Gott aus Liebe, damit wir ihm Lob und Ehre bringen. Eine liebevolle Herr macht das. Nun, er sagt es, die Versuchung kommt, damit wir auch ans Ziel kommen. damit wir ans Ziel kommen. Und ich sage das bewusst, weil so steht hier in dem Text, wenn er sagte, zu Lob und Herrlichkeit und Ehren der Offenbarung Jesu Christi, Vers 9, 8, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlicher Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel oder des Glaubens, die Rettung der Seelen. Wir haben eine sichere Hoffnung. Keine kann das wegnehmen. Wenn du Jesus als deinem Herrn und Heiland kennst, niemand kann dich aus seinem Hand reißen. Und gleichzeitig die Versuchungen, die Dinge, die Gott in unserem Leben bringt, sagt Petrus hier, bringt uns ans Ziel. Damit wir die Rettung unseren Seelen erfahren. Das heißt, Petrus spricht hier von der Ganzheit der Rettung. Nicht nur von dem Moment, als ich mich bekehrt habe. Das ist sicher. Aber gleichzeitig ist es ein Prozess, dass Gott in mir wirkt, damit ich ans Ziel komme. Das gehört zu unserem Heil und zu Gottes Heilsplan. Die Strafe der Sünde wurde bezahlt. Der Zorn Gottes wirst du nicht erfahren. Von der Kraft der Sünde müssen wir nicht uns zugeben. Aber durch Versuchungen, durch Gottes Hand und durch Wachstum lernen wir, in seiner Kraft zu leben und nicht die Kraft der Sünde zuzugeben. Und wir kommen mehr und mehr näher an dem Ziel unseres Glaubens. So spricht Paulus oder Petrus hier, dieser liebevollen Plan Gottes. Und wenn wir das betrachten in die Verse 10 bis 12. Ich möchte uns auch ermutigen, dass was Gott da macht, ist nicht nur was Kleines, sondern wir sind auch dadurch ein Teil Gottes ewigen Plans. Das ist, was die Propheten sich daran gefreut hatten, drin zu schauen, was Jesus macht, was Jesus gebracht hat durch seinen Tod und Auferstehung. Und wir sind ein Teil dann von seinem Plan. Nun, wir haben diese sichere Hoffnung. Und dann ab Vers 13 bis zum Ende des Kapitels gibt Petrus uns den zweiten oder ein paar andere Punkte. Und zwar ganz kurzknackige Anwendungen, weil wir diese sichere Hoffnung haben. Und die erste sehen wir in Vers 13. Deshalb, weil wir diese sichere Hoffnung haben, weil es sicher ist und weil wir diese liebevollen Herren haben, die auch in der Versuchung, in der Not uns Wachstum verleiht. Deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Diese Hoffnung wissen wir, dass wir die haben. Aber hoffen wir völlig auf diese Gnade, auf diese Hoffnung? Oder ist das immer noch Theorie? Dieser dritte, hofft völlig auf die Gnade, kommt am Ende von drei Befehlen, drei Aufforderungen für uns. Und zwar, lebe hoffnungsvoll, Verse 3 bis 12. Aber jetzt, Vers 13. Lebe ernst. Lebe ernst. Deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird. Lebe ernst. Wenn wir in Versuchung kommen, wie reagieren wir darauf? Petrus ermutigt diese Geschwister in der Not, umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Nicht ein Begriff, das wir jeden Tag benutzen. Nee. Aber wir müssen verstehen genau, was es ist. Wenn man überlegt, wie sie früher angezogen sind, man kann es ein bisschen besser verstehen. Jemand, der so im normalen Leben sich kleidet, hat es nicht leicht, ein paar Kilometer zu gehen. Oder, sagen wir mal, einen Marathon zu laufen. sondern sie müssen was machen, bevor sie losgelaufen sind. Ich habe was gefunden, was ich toll fand, und ich hatte es erst überlegt, so einen Deckel zu bringen, das ein bisschen vorzumachen, aber ich lasse dieses Bild langen. Okay, da hast du jemand, der sich so gekleidet hat. Das ist nicht von so der erste Jahrhundert. Okay, das ist natürlich nachgemacht, aber das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie sie sich vorbereitet hatten, in diesem Fall für einen Krieg, für einen Kampf. Okay? Sie war am Anfang nicht so weit. Okay, das ist ein langes Gewände, und das war schon unpraktisch. So, dann musst du es hochziehen und dann zusammenbinden und dann ein bisschen nach hinten. Er sagt im Punkt 4 da, so ein bisschen wie ein Windel, und dann zurückbringen und dann vorne binden. Okay? Das steht da auf Englisch. Und dann war es soweit. Okay? Umgürtet die Lenden. Okay? Das haben sie damals klar verstanden. Okay? Sie haben vielleicht auf jemanden geguckt, ja, so macht er jeden Tag, wenn er spät zur Arbeit oder verschlafen ist, dass er zur Arbeit nicht später bei dem ankommt. Muss er seine Lenden schnell umgürten und dann rennen, die Straße hoch, bis er zu seinem Geschäft kommt, eine Firma, wo er arbeitet. Aber so ist es auch hier im Kampf. Deshalb sagt der Petrus: Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Er ruft uns dann, alle diese lose Gewände, diese lose Gedanken zusammenzubinden. Er ruft uns alle Gedankenkräfte, die wir haben, unter Kontrolle zu bringen, indem du dich, indem ich von unnützigen Gedanken verabschiedest. So. Unnützige Gedanken, also unnützige Manteln, die so uns hemmen. Vage, lose, abirrende Gedanken, die nirgendwo hinführen und nur unser Leben für den Herrn verhindern und in Nachfolge hemmen. Er sagte: Umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Wir sehen hier, genau wie ähnlich wie in Psalm 73, es geht zurück zu unserem Gedanken. Da ist der Kampf. Und wenn wir in Versuchung sind, genauso. Habe ein Zitat: Lose Gedanken führen zu einer losen Lebensweise. Geistige Faulheit mündet in moralischem Durcheinander. So ist es, weil unsere Gedanken führen zu unserem Handeln. Es fängt in dem Gedanken an. Ich habe einen Artikel gelesen von einem Mann, der lange überlegt hat, wie er mehr Geld bekommen könnte, und hat gedacht, ja, das Geld in der Bank. Und jeden Tag ist er ein Geschäft vorbeigelaufen, an Bank vorbeigelaufen, hat den Bank angeschaut und überlegt, Mann, da ist schon viel Geld. Und irgendwann hat er Bankraub, sagt man, gemacht und hat dann Geld, ja, genommen. Das fing in dem Gedanken. So fängt es immer an. Das habe ich als in der Grundschule von meinem Sonntagsschullehrer gehört, und das wird immer geprägt. Und es stimmt. Deswegen sagt Petrus: Geschwister, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern. Nüchternheit, es spricht natürlich, denken wir sofort an Alkohol, aber das ist nur ein kleines Teil. Wir sprechen allgemein von etwas, das uns beherrscht. Dass wir beherrschte Gedanken haben, gezügelt in unseren Gedanken. Wir vermeiden eine extremen Lebensweise oder Gedankenweise. Auf der einen Seite zügellose, unverantwortliche, egoistische Gedanken. Auf der anderen Seite nicht in eine geistige Ekstase immer kommen und dann auf und ab, sondern nüchtern. Wir suchen nicht der Hai, wir bleiben, nicht da beherrscht von anderen Sachen, sondern wir bleiben nüchtern. Und dann sagt er, damit wir hoffen, völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also, ich finde es interessant, wie oft, wenn wir in Versuchung kommen, wenn die Versuchung kommt, wenn wir unter Druck sind, wenn wir ehrlich sind, wir flüchten, wir lenken uns ab, wir finden einen Mantel, das wir ranmachen können, okay, quasi. Petrus sagt, es soll umgekehrt sein. Okay. Hebräer 12, diesem Lauf, dem Rennbahn, dass wir die Sünde und die Sachen, nicht nur Sünde, böse Sachen, sondern die Sachen, die uns verhindern, können es lassen. Umgürtet die Lenden unserer Gesinnung. Die Olympiaden, wir waren letzte Woche bei einem Geburtstagsfeier, haben eine Dame kennengelernt, die deren Vater aus Griechenland kommt und nicht weit von Olympia ist er geboren. Und die ursprüngliche Olympiaden und die ursprünglichen Läufer, sind nicht mit Gewände gelaufen, sondern sie sind eigentlich nackt gerannt. Okay? Natürlich nicht richtig, aber sie haben verstanden, man muss wirklich loskommen von allen Dingen, Bürden, die uns belasten, die uns behindern und hemmen, das Ziel zu erlangen. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Leb ernst, leb hoffnungsvoll. Jetzt geht nicht weiter. Läuft das da? Oder ist es? Okay. Seid nüchtern und hoffe völlig auf die Gnade. Hoff völlig auf die Gnade, die wir in Jesus Christus haben. Dass wir unsere Gedanken so unter in Gefangen nehmen zum Gehorsam Christi, sagt, glaube ich, 1. Korinther. Lebe hoffnungsvoll, lebe ernst und lebe anders. Lebe anders. Verse 14 bis 21 sagt ihr, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eure Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid ihr auch im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Gott sagt, Petrus sagt uns unter Inspiration, lebe anders. Du bist ein Kind des Gehorsams. Okay? Als Kind des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher über dich geherrscht hatten. Das hat uns in Gefangenschaft genommen. Da waren wir Sklaven dazu. Das ist dann negativ gesagt, passt euch nicht diesen an, was ihr früher wart, diesen Begierden. Und das ist nicht nur wir denken natürlich sofort an die ganz böse Sachen. Aber allgemein, okay, die ganze Denkweise, wie wir früher hatten. Okay? Es ging um uns, es ging um, was wir haben wollen. Es ist die weltliche Einstellung, die immer wieder einschleicht. Petrus sagt, passt euch das nicht an, sondern, positiv gesagt, ahme Gott nach. Passt euch nicht die Welt, sondern deinem heiligen Vater an. Seid heilig, denn ich bin heilig. Eine Stelle, die wir gut kennen. Und die Begründung dafür, warum wir das machen sollen. Wir sprechen hier von unser Vater nachahmen. Wir sind Kinder des Gehorsams. Wir sind Kinder unserem Vater. So ahme ihm nach, dass wir wie ihm leben. Der Grund dafür ist, was er weiter sagt, weil wir so einen kostbaren, teuren Glauben oder Heil haben. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, die Welt bietet vergänglichen Sachen an, Silber, Gold. Nein, das hat dich nicht erlöst, sondern in diesen eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, das war der vorherige Wandel, sondern du warst mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Aus dem Grund passt euch das nicht an und ahme Gott nach. und lebe in einem heiligen Wandel.
Lebe anders. Nun, ich weiß, das fällt uns manchmal schwer. Das ist nicht der populärste Befehl oder Worte in der Bibel. Okay? Hier in 1. Petrus 1, Verse 15 und 17 bis 17. Aber ich möchte uns ermutigen, es ist etwas, dazu Gott uns berufen hat. Vers 15, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. Okay? Weil er uns berufen hat, ist es möglich. Und Gott hat dieses Werk angefangen und wir wollten darin wandeln. Und Gott weiß, dass dieser heilige Wandel etwas Gutes ist. Wenn wir denken an Heiligkeit, oft denken wir an nicht was Gutes. Ich denke, es ist etwas, was Gott irgendwie ein Spaßverderber wäre, das zu sagen. Aber Gott weiß, dass es für uns das Gute ist. Das ist dann hoffnungsvoll zu leben. Das ist dann ihm zu verherrlichen. Und er leitet uns Schritt für Schritt, wie wir dann diesem heiligen Wandel leben. Weil wir teuer erkauft wurden. Und zum Schluss spricht er von unseren Beziehungen. Ja, wir leben hoffnungsfähig, leben anders, ernst, leben anders und viertens, lebe für andere. Lebe für andere. Und das ist, wo es zum Schluss kommt. Wir sind teuer erkauft worden. Er hat uns berufen, für ihn zu leben und für unseren Nächsten zu leben. Deswegen sagt er in Vers 22, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt. Okay, das habt ihr, diese Stelle. Er hat uns gereinigt. So, liebt einander, anhaltend, aus reinem Herzen. Lebe für einander. Lebe für deine Geschwister. Das ist alles ganz einfache Prinzipien. Aber Petrus ermutigt uns mit diesem praktischen Gedanken, was wir wie und was wir in Versuchung machen sollten. Und wie wir dann in diesem hoffnungslosen Einstellung leben können. Gott hilft uns dabei. Und ich kann sagen, diese Stelle ist für mich ein Volltreffer. Jeder steht in dieser Not. Und ich möchte uns heute dann fragen. Es brennt um dich, die Häuser umherum. Vielleicht nicht wortwörtlich, aber vielleicht in deinem Herzen. Die Zukunft sieht ja nicht so prickelnd aus. Wie lebst du in der Versuchung? Hast du geflüchtet davon, versucht das zu vermeiden? Oder lässt du deinen liebevollen Herrn auf dich wirken? Lebst du für diese Hoffnung, diese sichere Hoffnung, die in Jesus Christus hast? Bist du von deinem lose Gedanken belastet und deswegen kommst du nicht im Glauben vorwärts? Oder bist nicht stark dann in seine Gnade und hoffst nicht völlig auf seine Gnade? Ich kann euch sagen, Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen in dieser Versuchung. Er gibt uns nie Versuchungen, die zu viel sind. Er gibt immer Gnade dafür. Die Frage ist, ob wir das in Anspruch nehmen. Lassen wir ihm durch sein Wort, dass dein Geist dann unser Herzen bewegen. Das sind seine Worte für uns. Und wenn du sagst, ja, es klingt gut, aber vergiss nicht, wer diese Worte geschrieben hat. Dein liebevoller Vater. Und diese Worte passen jeden von uns zu, in unsere Situation. Und lass ihm dann in deinem Herzen wirken, dass du in dieser hoffnungsvolle Sieg lebst, dass du Gott auf deinem Herzen wirken lässt, dass du mit ihm ernst gehst und du als Kind des Gehorsams anders lebst. Ist okay, es ist richtig eigentlich. Und lebe für deinen Nächsten, für deine Brüder und Schwester vor allem, damit wir ihm verherrlichen. Ich bete, Jesus, du bist so gut, so gnädig. Du weißt, was wir brauchen. Lass diese Worte ja Flügel bekommen, dass wir in unserem Herzen ankommen. Lass dein Geist, ich bete, dass jeder sein Geist auf sie, auf ihn wirken lässt und diese Worte an uns wirken lassen, damit wir dich verherrlichen und in der Versuchung voller Hoffnung leben. Amen.